Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Silke Hane und eins unserer Themen ist heute die Vorfreude auf den Urlaub.
Wir haben 5 Monate gewartet, dass wir jetzt hier hinkommen können und wir sind überglücklich, dass wir entweder nach Spanien fliegen können.
Einer der ersten deutschen Mallorca-Urlauber nach dem Ende der Corona-Reisebeschränkung in weiten Teilen Europas. Auch für die Reiseanbieter eine Erleichterung, aber längst nicht das Ende ihrer Krise. Außerdem bis 14 Uhr, Saudi-Arabien leidet unter dem Ölpreisverfall und muss sparen. Zuerst aber zu einer doch großen Überraschung von heute. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat vor circa einer Stunde bekannt gegeben, dass der Bund sich an der Impfstofffirma CureVac beteiligt. Frage an Volker Fintamer in unserem Hauptstadtstudio. Wie hat Peter Altmaier diesen Schritt heute Mittag begründet?
Ja, Silke Hane, das war tatsächlich eine Überraschung und er sprach von einer strategischen Option, um diese Forschung und die Technologie für den Standort Deutschland zu erhalten. Hören wir mal rein.
Wir wollen, dass sich Unternehmen mit Hochtechnologie, Unternehmen, die den Menschen dienen, am Standort Deutschland und in Europa entwickeln können. Und dass diese Unternehmen hierfür die Rahmenbedingungen vorfinden, die sie brauchen. CureVac ist ein solches Unternehmen.
Und deshalb will der Bund jetzt mit 300 Millionen Euro bei dem Pharmahersteller einsteigen, der ja intensiv an einem Corona-Impfstoff arbeitet. Das heißt endlich eine Beteiligung von 23% an dem Unternehmen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier hatte ja bereits in seiner Wirtschafts- und Industriestrategie im Frühjahr betont, dass sich der Bund stärker in strategisch wichtigen Bereichen engagieren will, um den Standort eben zu sichern. Und konkret soll jetzt die Kreditanstalt für Wiederaufbau in den kommenden Wochen die Anteile an dem Unternehmen kaufen. Das soll dem Unternehmen zum einen finanzielle Sicherheit geben, betonte Altmaier, um eben die Impfstoffentwicklung und die Produktion zu sichern. Und dann gab er natürlich noch einen wichtigen Hinweis zum Engagement des Bundes im Unternehmen selbst.
Wir werden auf die geschäftspolitischen Entscheidungen von CureVac keinerlei Einfluss üben. Hier gilt wie stets, der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. Unternehmerische Entscheidungen sollen von Unternehmen getroffen werden.
Der Staat könne da, Silke Hane, allenfalls als Stabilisator im Hintergrund wirken, der eben für die nötigen Rahmenbedingungen sorgt.
CureVac ist ja vor allem deshalb bekannt, weil vor etwa 3 Monaten die Nachricht für Aufsehen sorgte, dass die USA dort einsteigen und sich exklusiven Zugang zu einem Impfstoff verschaffen wollten gegen Covid-19. Diese Nachricht hat das Unternehmen zurückgewiesen. Das war alles etwas kurios. Dennoch kann das jetzt irgendwie in einem Zusammenhang stehen.
Naja, es gab ja damals schon die Debatte, dass sich der Bund stärker in diesen strategischen Bereichen interessieren sollte oder engagieren sollte. Einen unmittelbaren Zusammenhang zu den US-Plänen gab es nicht, aber Investor Dietmar Hopp erklärte heute:
Wir haben die gleichen Interessen, nämlich den Erhalt und den Ausbau von hochinnovativen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und Produktionsmöglichkeiten deutscher Biotechnologie in einem internationalen Umfeld.
Und insofern ist das zentrale Argument für die heutige Entscheidung tatsächlich die, es geht um eine Standortsicherung auch in diesem Bereich.
Informationen von Volker Fintamer, danke, nach Berlin. In Europa fallen also heute Reisebeschränkungen oder sind schon gefallen. Am Morgen, pünktlich vor der Urlaubssaison, soll Urlauben in weiten Teilen der Europäischen Union wieder möglich sein. Doch 3 Monate Stillstand des Geschäfts sind an der Touristik nicht spurlos vorbeigegangen. Und in den kommenden Monaten, vielleicht auch Jahren, rechnet die Branche nicht mit einer Rückkehr zum Status ante Coronas. Das wollen wir jetzt weiter analysieren in unserem Börsengespräch. Dafür schalten wir nach Frankfurt zu unserem Reporter Samir Ibrahim. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Ibrahim, ist denn trotz der ungewissen Zukunft der Start der vorsichtigen Reisesaison für die Unternehmen jetzt Anlass zur Hoffnung?
Naja, Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt und Reiseverband und auch die Reisekonzerne sind natürlich froh, dass es überhaupt wieder losgeht. Auch und gerade hier in Frankfurt, da wird das Thema natürlich intensiv beobachtet. Immerhin ja Deutschlands größter Flughafen hier. Die ersten Maschinen, die sind ja heute in die Urlaubsregionen gestartet, auch von hier. Darüber habe ich dann vorhin mit Patrick Schuchter gesprochen. Er ist Fondsmanager bei der Union Investment. Ja, und wir haben mit Blick in den Himmel über Frankfurt dabei aber auch erstmal festgestellt, dass der im Moment noch vergleichsweise frei ist.
Ja, wir haben ja heute auch die neuen Passagierzahlen vom Frankfurter Flughafen erhalten. Die waren jetzt bei -96% gegenüber dem Vorjahr. Also am Frankfurter Flughafen ist de facto sehr wenig los. Das wird sich jetzt auch die letzten Tage nicht viel weiter gebessert haben und wird vermutlich noch länger so niedrig bleiben. Es ist recht schwierig zu prognostizieren, wann wir wieder die alten Niveaus bei den Passagierzahlen oder den Urlaubenden sehen. Also normalerweise geht es in einer so normalen Krise, kann man als Faustregel heranziehen, dass man nach 12 bis 18 Monaten eigentlich wieder diese alten Passagierzahlen oder Urlaubszahlen erreicht hat. Dieses Mal ist es ein bisschen anders, weil die Krise, dieser Coronavirus, natürlich auch das Sicherheitsbedürfnis des Menschen im Zusammenhang mit Flugzeugen stark in Frage stellt oder mit der Reise allgemein. Also das war vielleicht das letzte Mal der Fall 2001 bei den Terroranschlägen im September in den USA. Und damals dauerte es 3 bis 4 Jahre, bis die Leute wieder in dieser Anzahl wie vor dem September 2001 bereit waren, Urlaube zu buchen, in das Flugzeug zu steigen. Also wenn wir jetzt so die 3 bis 4 Jahre heranziehen, dann bedeutet dies, dass wir erst 2023 bis 2024 wieder auf den Niveaus sind, die wir 2019, Anfang 2020 gesehen haben.
Ja, es gibt ja auch schon Unternehmen, die jetzt dieser Tage Stellenabbau melden, viele Sparmaßnahmen, da geht es teils ans Eingemachte. Allein der Ferienflieger Condor, der muss auf ein Viertel der Mitarbeiter verzichten. Was macht denn das Geschäft für diese doch teils recht großen Konzerne so sehr kompliziert im Moment?
Ja, da gibt es eigentlich 3 große Faktoren, die das Geschäft kompliziert machen, weil man bei Airlines leider nicht so auf den Knopf drücken kann, dann die Flugzeuge in die Luft stellen kann und dann denken, ja, jetzt verdient die Lufthansa oder alle Flugunternehmen dieser Welt wieder massiv Geld. Und das erste große Problem ist die Anzahl der Belegung im Flugzeug. Da verdienen die Airlines je nach Marke, Billigflieger sind ein bisschen besser, die traditionellen Airlines wie Lufthansa oder Air France ein bisschen schlechter. Die brauchen dann oft so 80% belegte Plätze, damit sich ein Flug überhaupt rechnet für die. Das zweite große Problem, das damit zusammenhängt, ist auch, dass die zahlungskräftige Businesskundschaft wegfällt. Das heißt, diese Kundenschicht für die Airlines, die eigentlich im Normalfall deutlich mehr für ihre Flüge bezahlt, die First Class oder Business Class reist, fällt aktuell flach. Das heißt, die Airlines haben ein Problem hier, auch mit diesen Flügen, wenn nur noch Freizeiturlauber mitfliegen, Geld zu verdienen überhaupt. Ja, und das dritte große Problem ist natürlich, dass die Schuldenlast, die die Fluganbieter nun haben, das heißt, die mussten größtenteils vom Staat gerettet werden, quer durch Europa, haben nun eine riesige Schuldenlast, die man noch zusätzlich abbezahlen muss. Und jetzt weiß man, dass die Reisebranche nicht gerade jene Branche ist, die hohe Gewinnmargen verzeichnet. Das heißt, es wird eine große Herausforderung, in den nächsten Jahren überhaupt so viel Geld einzufliegen, damit diese Schulden bezahlt werden können.
Jetzt hatten wir bisher einen Wachstumsmarkt in der Reisebranche, das Thema Kreuzfahrten. Da haben wir während der Corona-Krise ja das ein oder andere Drama miterlebt. Jetzt gab es auch da jüngst noch eine spezielle Warnung vor den Gefahren, die mit den Kreuzfahrten einhergehen. Ist diese Branche quasi am Ende?
Also ich glaube, die steht sicher vor den größten Herausforderungen aller Reiseanbieter, bis das Vertrauen der Kunden hier wieder zurückgewonnen werden kann. Ich glaube fast, da wird es eine Lösung für die Corona-Krankheit brauchen in Form einer Medizin oder einer Impfung. Ich glaube fast, bevor sich hier wirklich wieder sehr viele Leute auf das Abenteuer Kreuzfahrt stürzen und bereit sind, da mehrere Wochen mit sehr vielen Menschen auf sehr engem Raum wieder zu verbringen.
Soweit also die Einschätzungen zur Touristik von Patrick Schuchter von Union Investment. Samir Ibrahim, schauen wir jetzt noch auf die Entwicklungen am Aktienmarkt. Der DAX ist heute nach Handelsstart kräftig abgesagt. Was ist der Hintergrund und wo steht er jetzt?
Ja, aktuell steht er bei 11.822 Punkten. Das ist ein Minus von gut 1%. War zwischendurch schlimmer heute Morgen. Da hat er sich aber inzwischen um rund 2% wieder nach oben arbeiten können. Es ist natürlich die Angst, die letzte Woche schon da war, verstärkt jetzt durch die Nachrichten aus China mit dem Corona-Ausbruch in der Hauptstadt Peking, die Anleger hier umtreibt. Man fürchtet eine zweite Welle und eben natürlich neue Probleme für die Wirtschaft.
Schauen wir noch auf einen Wert, die Commerzbank. Die liefert sich seit Tagen ein Scharmützel mit einem Investor. Cerberus heißt der.
Ja, Höllenhund, ein umtriebiger Investor, mischt sich auch gerne ein, wirft der Commerzbank schwere Versäumnisse vor, wollte zwei Sitze im Aufsichtsrat, das ist jetzt abgelehnt worden, sicherlich auch mit Hilfe der Bundesregierung. Die hat ja als Großinvestor immer noch dort bei der Commerzbank ein bisschen was zu sagen und will ganz sicher kein New Yorker Investor, der die Geschicke der Bank leitet.
Und dann noch der Blick auf Euro, deutsche Staatsanleihen und den Goldpreis.
Der Euro stabil bei einem Dollar 12,46. Die Rentenumlaufrendite gibt natürlich nach auf 0,44% und auch der Goldpreis im Minusgang, im Rückwärtsgang bei 1.710 Dollar.
Börseninformationen von Samir Ibrahim. Vielen Dank. Während manche Europäer also heute in den Urlaub starten können, versuchen viele andere nach wie vor, das Geld für abgesagte Reisen zurückzubekommen. Vor allem Fluggesellschaften lassen sich damit aber Zeit. Hintergrund dürften ihre Liquiditätsengpässe sein. Doch langsam wächst die Ungeduld mit den Unternehmen, auch in der Politik. Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung Bareis kritisiert heute öffentlich via Bild-Zeitung die Verzögerung. Was aber sind die Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher? Darüber informiert Brigitte Scholtes.
Die Rechte der Fluggäste sind klar geregelt. Fällt ein Flug aus, so ist es in der Fluggastrechteverordnung festgelegt, dann haben Fluggesellschaften 7 Tage Zeit, ihren Kunden das Geld zu erstatten. Doch viele Verbraucher warteten schon seit Mitte März auf ihr Geld, sagt Marion Jungblut, Reiseexpertin der Verbraucherzentrale Bundesverband.
Das ist eine sehr lange Zeit, die natürlich zum Teil dadurch geschuldet ist, dass die Bundesregierung diskutiert hat, ob man Zwangsgutscheine an die Verbraucher geben kann. Aber auch die sind ja jetzt schon einige Wochen vom Tisch, sodass diese Hinhaltetaktik der Airlines nicht mehr nachvollziehbar ist. Und die Menschen werden auch zunehmend ärgerlich und wütend.
Da nutzen auch Entschuldigungen wenig, so wie die von Lufthansa-Chef Carsten Spohr vorletzte Woche.
Ich kann mich auch hier an der Stelle nur entschuldigen, dass das so langsam geht. Wir haben die Ressourcen hochgefahren, seitdem geht es auch schneller. Ich weiß aber natürlich auch aus privaten Kontakten nicht schnell genug.
Gerade die mit Steuergeldern gerettete Lufthansa aber sollte Vorbild sein, mahnt Verbraucherschützerin Jungblut.
Die Politik muss ja langsam da mal aktiv werden, weil sie kann ja nicht nur sich den Hilferufen der Airlines beugen und dort mit halt Milliarden Finanzhilfen unter die Arme greifen, sondern auch die Verbraucher haben ja ein Recht darauf, dass man ihnen in der Krise weiterhilft und dass sie zumindest das Geld, was sie für einen Flug gezahlt haben, bei Flügen muss man ja mal den ganzen Betrag im Vorhinein zahlen, dass die diesen jetzt zurückkriegen und damit frei verfügen können.
Damit die Verbraucher an ihr Geld kommen, bieten die Verbraucherschutzzentralen Musterbriefe an. Viele Fluggesellschaften aber vertrösten, wie etwa Ryanair, darauf, dass sie nach der Corona-Krise erst diese Anträge bearbeiten. Der Bitte des Deutschlandfunks, diese Praxis zu erklären, ist Ryanair bisher nicht nachgekommen. Kunden, die ihr Recht jetzt durchsetzen wollen, können aber handeln, sagt Verbraucherschützerin Jungblut.
Bitter ist, dass natürlich der erfolgversprechendste Weg immer derjenige ist, einen Anwalt einzuschalten. Das ist für all die gut, die eine Rechtsschutzversicherung haben. Die anderen, die das nicht haben, die können sich an die Schlichtungsstelle öffentlicher Personenverkehr wenden.
Das haben viele Verbraucher auch getan. Die Zahl der Anträge habe sich allein in der vergangenen Woche auf 800 erhöht. Das sei das Doppelte bis Dreifache im Vergleich zum Vorjahr, sagt Heinz Kleve, Geschäftsführer der Schlichtungsstelle. Kunden, die nach 2 Monaten keine Antwort auf ihre Bitte um Rückerstattung bekommen haben, könnten sich an diese Stelle wenden.
In 20-30% der Fälle wird der Fall innerhalb von 2-3 Wochen abgewickelt. Regulär haben wir etwa 3 Monate Zeit für einen Schlichtungsantrag zu bearbeiten. Aber da bei uns eben halt die Zahlen auch explodieren, und dauert es bei uns dann in einigen Fällen auch etwas länger. Aber wir bleiben da dran und der Reisende kriegt auf jeden Fall sein Recht, wenn die Rechtslage immer so ist, zugesprochen. Das Ganze ist von den Verbrauchern kostenfrei.
Auch Inkassounternehmen bieten den Fluggästen ihre Dienste an. Die aber sind nicht kostenfrei.
Brigitte Scholtes berichtete. Der jüngste Verfall der Ölpreise setzt Länder unter Druck, die von den Einnahmen ihrer Ölindustrie abhängen, darunter Saudi-Arabien. Das Königshaus des Landes reagiert. Die Einschnitte werden höchstwahrscheinlich aber auch geplante Megaprojekte treffen, mit denen Kronprinz Mohammed bin Salman eigentlich die saudische Wirtschaft unabhängiger vom Öl machen wollte. Ein Teufelskreis. Anna Almeling berichtet.
I think there's not many people that can say in 2019 that you're part of a project that is pioneering. That's why I'm here, is unlike anything else in the world right now.
Werbung für die futuristische Stadt Neom Ein Projekt, das alle anderen in den Schatten stellen soll.
NEOM is called the world's most ambitious project.
Das anspruchsvollste Projekt der Welt. So wirbt das Königreich für die gigantische Freihandelszone, die Technologiestadt, das Architekturwunder. 500 Milliarden US-Dollar soll es kosten, eines der teuersten Projekte der Welt. NEOM soll so viel wie neue Zukunft bedeuten und ist Teil der Vision 2030, eine Strategie, mit der Kronprinz Mohammed bin Salman Saudi-Arabien unabhängiger vom Öl machen will.
This is a very new part of Saudi Arabia for the young generation.
Doch dem Königreich mangelt es an Geld. Die niedrigen Ölpreise und die Corona-Pandemie bereiten dem Land enorme Probleme. Ende Juli beginnt die große Pilgerfahrt nach Mekka. Dafür reisen jedes Jahr mehr als 2 Millionen Muslime aus aller Welt nach Saudi-Arabien, eine wichtige Einnahmequelle für den Golfstaat. Aber ob die Pilgerfahrt in diesem Sommer stattfinden kann, ist unklar. Indonesien, das Land mit den meisten Muslimen weltweit, hat seine Teilnahme wegen Corona bereits abgesagt. Saudi-Arabiens wichtigste Einnahmequelle, abgesehen vom Ölexport, ist religiöser Tourismus. Und dazu gehören die Pilgerreisen. Sie bringen der Regierung sehr viel Geld. Wenn sie 1 oder 2 Jahre ausgesetzt werden, ist das langfristig nicht unbedingt ein großes Problem. Aber die Frage ist, werden diese Reisen, wenn die Corona-Krise überwunden ist, so groß wie früher? Fragt Omar Al-Ubaidli, Forschungsdirektor des Center for Strategic, International and Energy Studies, einem Think Tank in Saudi-Arabiens Nachbarland Bahrain. Ein weiteres Problem für das Königreich: die niedrigen Ölpreise. Seit Jahresbeginn sind sie stark gesunken und damit auch die Staatseinnahmen. Das bekommt nun auch die Bevölkerung zu spüren. Anfang Juli will die Regierung in Riad die Mehrwertsteuer auf 15% verdreifachen und die Staatsausgaben um knapp 27 Milliarden US-Dollar senken. Beamte müssen bereits auf die monatlichen Zuschüsse zu den Lebensunterhaltungskosten verzichten. Projekte im Rahmen der Vision 2030 sollen gestrichen oder aufgeschoben werden. Die Krise erschwert die Umsetzung der Vision. Außerdem erfordert sie möglicherweise, Teile der Strategie zu überdenken. Denn die Vision basiert darauf, den Privatsektor produktiver zu machen. Dafür sind Investitionen nötig. Und die wiederum erfordern Zahlungsfähigkeit. Niedrige Ölpreise erschweren aber solche Investitionen für die Regierung. Hinzu kommt, dass bestimmte Teile der Vision Branchen betreffen, die möglicherweise eine lange Zeit von Corona betroffen sind. Tourismus zum Beispiel und die Luftfahrt. Diese Teile der Vision müssen vielleicht umformuliert werden. Dem Plan zufolge soll NEOM ab 2030 etwa 100 Milliarden US-Dollar zum Bruttoinlandsprodukt beitragen, pro Jahr. Doch dafür muss die Stadt der Zukunft erst einmal gebaut werden.
Saudi-Arabien in der Ölpreisfalle, ein Bericht von Anne Almeling. Wenn es um die wirtschaftliche Erholung nach Corona geht, sind Prognosen schwierig. Manche Beobachter schauen deshalb gerne nach China, weil das Land früher von der Pandemie getroffen wurde als andere Staaten und früher seine Beschränkungen auch wieder lockerte. Und der Blick auf die chinesische Industrie und den Einzelhandel im Mai zeigen, die Erholung dort geht langsamer zu, als zunächst von Experten erwartet. Steffen Wurzel mit Einzelheiten.
Seit dem Höhepunkt der Coronavirus-Krise im Februar und März hat sich die chinesische Wirtschaft spürbar erholt. Aber die neuen Zahlen der Statistikbehörde in Peking machen deutlich, es gibt weiter Probleme. So ist die Industrieproduktion im Mai zwar um 4,4% gestiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat, weil Wirtschaftsexperten aber mit einem noch stärkeren Plus gerechnet hatten, sind heute viele enttäuscht. Ebenfalls schwächer als gedacht haben sich die Umsätze im chinesischen Einzelhandel entwickelt. Grundsätzlich ist inzwischen ein Trend erkennbar. Die Industrieproduktion erholt sich in China besser und schneller als der Konsum. Die neu registrierten Coronavirus-Fälle in Peking haben heute für zusätzliche Unsicherheit gesorgt, und zwar bei Aktienhändlern im gesamten Asien-Pazifik-Raum. In Hongkong, Tokio und Sydney gaben die Börsenindizes deutlich nach.
Informationen von Steffen Wurzel. Die chinesische Wirtschaft erholt sich langsamer als gedacht. Und doch sieht die Europäische Union in Chinas Wirtschaft, allen voran in Chinas Staatsunternehmen, offensichtlich eine Bedrohung für europäische Firmen. So muss man wohl einen Vorstoß der EU-Kommission deuten, der Mitte der Woche vorgestellt werden soll, über den unterschiedliche Medien aber jetzt schon berichten. Es geht darum, Übernahmen aus dem nicht-europäischen Ausland zu verbieten, wenn diese mit Subventionen finanziert werden. Eine Praxis, mit der in den vergangenen Jahren vor allem die Volksrepublik in Verbindung gebracht wird. Bettina Klein mit Hintergründen.
Wie Europa sich mit Blick auf China aufstellt, diese Frage wird zunehmend wichtiger, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Rivalität Chinas mit den USA. Die EU ist dabei eher am Beginn einer Diskussion als bei einem Ergebnis, auch angesichts der Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Europäischen Union. Die Corona-Krise und der befürchtete oder tatsächliche wirtschaftliche Einbruch in Europa haben das Problem nur noch dringlicher werden lassen. Während in vielen Fragen unter den Mitgliedstaaten Uneinigkeit herrscht, hat die EU jedoch hier in einem Bereich tatsächlich entscheidende Macht, und das ist die Wettbewerbspolitik. Hier liegt die Kompetenz bei der EU-Kommission. Schon vor Corona wurde sie von den Mitgliedstaaten aufgefordert, sich zu überlegen, wie Unternehmen durch Übernahmen aus Drittstaaten außerhalb der Europäischen Union besser geschützt werden können. Die jüngste Wirtschaftskrise hat Angst vor Übernahmen, insbesondere aus China, nur verschärft, da mit der wirtschaftlichen Macht oft auch politischer Einfluss verknüpft wird. Wie das Handelsblatt und zuvor schon die Financial Times berichteten, wird die Kommission dazu nun übermorgen Vorschläge präsentieren. Insbesondere zielt sie ab auf Firmenübernahmen, die nur durch staatliche Subventionen möglich wurden. Während dies innerhalb der EU geregelt ist, klafft mit Blick auf Nicht-EU-Staaten dabei eine Gesetzeslücke. Künftig müssten Firmenbeteiligungen von mehr als 35% angemeldet werden, wenn die Investoren Beihilfen ausländischer Regierungen erhalten. Findet die Kommission, dass dadurch der Wettbewerb verzerrt wird, könnte sie eine Untersuchung einleiten und, wenn nicht ausreichend Zugeständnisse gemacht werden, die Übernahme letztendlich verbieten. Außerdem könnten die Kommission aber auch nationale Behörden einschreiten und Geschäftspraktiken untersuchen lassen, wenn Beihilfen von mehr als 200.000 Euro über 3 Jahre gezahlt werden und dadurch der Verdacht auf problematische Auswirkungen entsteht. Die Vorschläge sollen ab Mittwoch zunächst öffentlich diskutiert werden, bevor die Kommission einen Gesetzestext vorlegt, dem dann Mitgliedstaaten und Parlament zustimmen müssen.
Bettina Klein über Pläne der EU, Firmenübernahmen durch chinesische Investoren zu erschweren. Und darum dreht sich heute auch unsere Wirtschaftspresseschau im ersten Teil.
Je mehr der Machtkampf zwischen den USA und China eskaliert, desto schwieriger dürfte es für Europa und Deutschland werden, sich dem zu entziehen, schreibt das Handelsblatt. Eine europäische China-Strategie muss die politischen und wirtschaftlichen Interessen sorgfältig abwägen. Ziele wie Klimaschutz und internationale Sicherheit lassen sich nur in Kooperation mit Peking erreichen. Wollen die Europäer hingegen in technologischen, wirtschaftlichen und politischen Zukunftsfragen souverän bleiben, sind der Zusammenarbeit mit einem autoritären Regime enge Grenzen gesetzt. Dafür braucht es auf europäischer Ebene einen institutionellen Rahmen, etwa in Gestalt eines Europäischen Sicherheitsrats, den Bundeskanzlerin Merkel einmal vorgeschlagen hat. Wirtschaftsminister Altmaier will durch eine Reform des EU-Wettbewerbsrechts Übernahmen erschweren. Dabei komme ihm EU-Kommissarin Vestager nun etwas entgegen, notiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wie das funktionieren soll, ist eine andere Frage. Bisher haben die Chinesen ihre direkten und indirekten Hilfen wie zinslose Kredite erfolgreich verschleiert. Dennoch ist richtig, dass Vestager auf kleine Schritte setzt und nicht Altmaiers Ruf nach lockeren EU-Regeln oder staatlichen Interventionen zugunsten von Champions folgt. Zum vorsichtigen Neustart des Tourismus in Corona-Zeiten heißt es in den badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe: So wichtig dieser Wiederbeginn für eine extrem gebeutelte Branche und deren Beschäftigte ist, so klar muss sein, dass noch immer ein hohes Risiko eingegangen wird. Corona ist ein Feind, der, siehe China, unerwartet neu zuschlägt. Die Risiken in der neuen Tourismuswelt sind kalkulierbar. Wachsamkeit und Einhaltung der geltenden Regeln sind Grundelemente dieser Bewertung.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau und damit endet die Wirtschaft am Mittag hier im Deutschlandfunk. Es geht um 14.10 Uhr nach den Nachrichten weiter mit Deutschland heute. Ein Thema ist die Stimmung im deutsch-schweizerischen Grenzgebiet, wo ab heute wieder Kontrollen entfallen. Einen schönen Radionachmittag wünscht Ihnen Silke Hane. Danke fürs Zuhören bis hierher.